Ich habe ungefähr 6 Jahre gebraucht, um mir mein Tanzstudio aufzubauen. Wir bieten vom Kindertanz für die ganz Kleinen ab 3 Jahren bis hin zu den Erwachsenen, die dann abends in ihrer Freizeit zum Tanzen kommen, alles an. Ja, und wir haben dann noch das Studio 2 drüben aufgebaut. Da fand dann ein Performance-Kurs statt, was für mich immer so ein bisschen ein Traum war. Das haben wir alles mit ganz viel Kraft hingekriegt. Und so war das Studio Anfang letzten Jahres an einem ganz guten Punkt. Es ging mir, was das Auskommen anbetraf, zum ersten Mal so richtig gut. Als es dann im März losging, war ich erstmal in einer Art Schockstarre. Ich hatte keine Gedanken. Ich habe einfach nur so reagiert. Jeden Tag ganz viele Nachrichten gehört. Sehr viel gelesen, also auch Sachen gelesen, die dann später als Querdenkerei oder so verteufelt wurden. Aber schon auch wissenschaftliche Sachen. Ich habe dann auch viel hinterfragt, ob die Maßnahmen so richtig sind. Ich habe mit Ärzten, die hier im Tanzstudio ein- und ausgehen, viel telefoniert und gesprochen und mir ihre Meinung angehört. Die hatten ja auch alle unterschiedliche Meinungen, weil sie dieses Virus ja selbst noch nie unter ihrem Mikroskop hatten. Ja, dann habe ich eben Hygienekonzepte entworfen. Nach 8 Wochen Lockdown durften wir dann wieder aufmachen. Wir haben dann nur kleinere Gruppen gemacht und man durfte sich hier nicht mehr umziehen. Die Tänzer mussten ihre Sachen mit ins Studio nehmen und mussten dann durch eine andere Tür wieder rausgehen. Das hat alles ganz gut funktioniert, aber man kann halt nicht mit Maske tanzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also man kann es schon, ja, aber ich will das nicht. Es geht nicht. Mir wird schwindelig, mir wird schlecht. Deshalb haben wir ohne Maske getanzt. Ich meine, wir durften das ja auch. Aber es war natürlich völliger Schwachsinn, denn hier im Vorraum mussten alle ihre Maske aufziehen und im Studio dann nicht, wo du ja viel mehr atmest. Aber wir hatten zumindest wieder offen.
Das war schön. Aber seit November ist wieder zu. Die Leute reden immer viel vom Finanziellen. Und das merke ich auch zurzeit, wie viel das ausmacht, wenn man auf einmal existenzielle Ängste hat. Im Juni oder Mai gab es, glaube ich, eine Soforthilfe. Das habe ich sofort alles komplett verbraten. Und im Moment zahle ich einfach von meinem zurückgelegten Ersparten einen ordentlichen Betrag ein, damit ich alles weiterzahlen kann. Es war eigentlich für meine Rente gedacht. Wir haben hier ja keine Mitglieder. Bei uns meldest du dich entweder über Urban Sports oder im Internet an oder kaufst dir ein Kontingent. Man klickt auf einen Kurs und bucht. Und wenn es eben nichts zu buchen gibt, dann klickt auch keiner und dann kommt auch kein Geld mehr rein. Manchmal denke ich, okay, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, von dem jetzt verschiedene Leute sprechen, dann muss ich ja alles wieder rausbauen. Zum Beispiel diesen Waschbereich hier. Die ganzen Wände habe ich hier eingezogen. Dieser Boden, da ist eine Fußbodenheizung drin. Auch im Studio ist so ein dreifach gelagerter Schwingboden drin. Das waren alles wahnsinnige Investitionen, die ich lange abbezahlt habe. Das müsste ich jetzt alles wieder rausbauen. Ich müsste auch verschiedene Sachen an Leute zurückbezahlen, die mir schon Geld überwiesen haben. Wenn ich das alles raus habe, dann ist das, was ich für meine Rente in 10 oder 15 Jahren zurückgelegt hatte, eigentlich weg. Und dann kann ich mich auch gleich in die Hartz-IV-Reihe stellen. Im Moment hoffe ich noch auf die Überbrückungshilfe. Da warte ich jetzt schon ewig drauf. Wir haben jetzt Februar und ich habe das im Dezember beantragt. Aber das kommt irgendwann, denke ich. Aber irgendwann muss die Regierung ja auch mal damit aufhören. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Woher sollen die das Geld nehmen? Ja, das ist die finanzielle Seite. Die ist bitter, klar. Aber ich habe halt auch 2 Kinder, im Alter von 9 und 13 Jahren. Das drückt und beschäftigt mich natürlich auch. Man ist ja nicht nur für sich selbst verantwortlich. Und das löst dann wiederum aus, dass man viele Sorgenfalten hat oder viel Traurigkeit bekämpfen muss. Das spüren die Kinder. Was einen dann zusätzlich unter Druck setzt. Denn man will ja gar nicht, dass die Kinder das merken. Man will ja, dass die umsorgt, behütet und vor allen Dingen frei aufwachsen. Und jetzt merke ich, dass die sich natürlich auch damit beschäftigen. Und die fragen dann, Papa, was passiert, wenn das Studio ganz weg ist? Wovon leben wir dann? Können wir von Mamas Geld leben? Das ist natürlich echt sehr belastend. Das ist die existenzielle Seite. Die andere Seite ist die, die man nicht so richtig greifen kann. Es hängt ja auch alles mit der Identifikation zusammen. Wenn man sich hier jeden Quadratzentimeter selbst überlegt, alles selbst geschaffen hat und so viele Kompromisse dabei eingegangen ist, dann hat das nicht nur mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern wenn man sagen würde, ich bin ein Paradiesvogel, dann ist das das Paradies, in dem ich leben kann, in dem ich es einigermaßen aushalte, in dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Mir war vorher, glaube ich, nicht so richtig klar, wie stark ich mich mit diesem Laden hier identifiziere. Ich dachte immer, ich kann auch ganz gut loslassen. Aber das ist dann doch nicht so. Es sind ja auch die Begegnungen. Im Tanzstudio ist es völlig egal, was du für ein Geschlecht hast oder wie alt du bist oder was du für eine Meinung hast. Das ist alles vollkommen wurscht, weil du so mit deiner Gruppe in eine gemeinsame Schwingung kommst, vielleicht mit Musik oder vielleicht auch ohne. Und es ist völlig losgelöst von all diesen Dingen. Und das ist eben nur an diesem Ort möglich. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, und das wusste ich ja auch schon immer, dass es nicht gut ist, sich zu sehr mit Dingen oder mit Gegenständen, mit Gebäuden zu identifizieren. Man sollte sich nur mit sich selbst identifizieren. Das ist aber hier passiert, so über die Jahre hinweg und über die Projekte, die ich hier gemacht habe. Und da sind wir jetzt an einem kritischen Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn das alles nicht mehr da wäre, würde ich mich auch auflösen. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber man kommt in so ein Gefühl rein von so einer Aussichtslosigkeit. Und das löst bei mir dann auch Gedanken aus, wie, okay, dann kann ich es auch ganz lassen. Was bleibt denn dann noch? Es geht schon tief runter. Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich versuche, mich abzuwenden, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Manchmal stelle ich mir vor, ich hätte einen Job, auf den ich keinen Bock hätte. Ich würde jetzt auf der Autobahn fahren, das wäre total mühsam und ich würde irgendwo hinfahren müssen. Oder ich müsste auf den Bau arbeiten, wo ich dann vielleicht auf Kollegen treffe, auf die ich keinen Bock hätte. Und dann liege ich auf dem Sofa und kann mich total entspannen, weil ich mir vorstelle, wie toll das sein muss, wenn du von all dem befreit bist. Das ist gerade manchmal mein Trick, den ich anwende, um schlafen zu können, aber auch um Entspannung zu finden. Weil ich einfach merke, dass diese Anspannung mittlerweile schon seit einem Jahr dauerhaft da ist. Es ist auch immer dieser Zustand des Wartens und des Hoffens, wo ich manchmal denke, den halte ich jetzt einfach nicht mehr aus. Aber klar, du hältst ihn aus. Es gibt Schlimmeres. Meine Leute waren im KZ und haben es ausgehalten. So schlimm ist es nicht. Man ist ja auch immer noch irgendwie gepuffert und gepampert von dieser Gesellschaft. Aber es geht eben doch auf der seelischen Ebene in eine tiefere Ritze rein.